Einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Schön, in eurem Wohnzimmer hier zu sein und danke für die nette auch Begrüßung und am Anfang mal wirklich was ganz Wichtiges. Vielen, vielen Dank, das ist ja schon enorm grandios. Ich salute, wenn man das so mitbekommt, wie viele Hände, wie viele Stunden da investiert worden sind und dass so eine große Summe da zusammenkommt. Ich habe mir gerade so ein bisschen die Leute vorgestellt in Malawi, die ich ja zum Teil ja auch kenne. Nicht nur unsere Missionare, sondern auch die Leute, die da vor Ort sind und in Ubwensi unterrichten zum Beispiel oder in anderen Projekten Lehrer sind, die jetzt von diesem Ganzen, von eurer Mühe und dem Schweiß profitieren. Vielen, vielen herzlichen Dank. Grandios, also das muss man einfach so mal sagen. Ich applaudiere für euch, also ein bisschen leise, aber immerhin. Dankeschön. Nun ja, jetzt beginne ich mal mit einer kleinen Anekdote vom letzten Samstag. Wir waren unterwegs als Familie, fahren Samstagabends zurück, Heimweg. Ich schaue in den Rückspiegel und ich sehe unseren kleinen Sohn, der heute übrigens auch dabei ist, 7-jährig und wie er tapfer mit der Müdigkeit kämpft und ringt und mit dem Schlaf. Und ich frage ihn, alles klar da hinten bei dir, Elia? Dann sagt er, ich bin überhaupt nicht müde, überhaupt nicht müde. Nach 3 Minuten war er weg. Tiefschlaf. In Liebenzell angekommen, wir wohnen in Bad Liebenzell auf dem Missionsberg, wacht er wieder auf. Und ich frage ihn, na, bist du doch eingeschlafen? Seine Antwort, nein Papa, ich habe doch nicht geschlafen. Ich habe nur die Augen kurz ausgeruht. Ich war überhaupt nicht müde, ich habe nur ein bisschen gechillt. Also so ein 7-Jähriger. So ist es mit der Müdigkeit. Ich weiß nicht, wie ihr heute Morgen da sitzt, nach so einem Bazar oder wie ihr das gerade gesagt habt, kann man vielleicht auch ein bisschen müde sein. Und ich hoffe nicht, dass ihr jetzt in diesem Gottesdienst oder während der Predigt die Augen mal kurz zum Ausruhen zumacht. Ne? Aber wer besser zuhören kann, wenn er die Augen zuhört, dann ist es auch akzeptabel. Ich habe eine erstaunliche Studie kennengelernt, und zwar die besagt, aus dem Sommer 2023, 52,8% der Deutschen fühlen sich erschöpft. Müssen wir nochmal überlegen, was jetzt erschöpft letztlich ist. Aber irgendwie müde, kraftlos, vielleicht leer, schlapp, ausgepowert. Und die Adventszeit kommt ja erst noch, ne? Und die ist ja meistens auch sehr, sehr gefüllt. Und nochmal die Frage, ich weiß ja nicht, wie es dir heute Morgen geht, aber ich kenne wirklich viele, viele Menschen, die wirklich so Akku leer, müde, die sonntags sagen, okay, ich brauche nur die Couch, ich komme und will auch nirgendwo hin, will auch keinen sehen, einfach irgendwie müde, leer, kraftlos. Ist eigentlich erschreckend, ne? 53%. Das ist jeder Zweite hier, ne? Du nicht, ja, so. So muss man sich das ein bisschen vorstellen. Ich möchte heute Morgen über dieses Thema sprechen. Es ist vielleicht nicht so das typische Missionsthema, wenn so ein Missionsleiter kommt, da erwartet man ja meistens so, let's go, ne? Und wir hatten auch ein Thema beim Missionsfest, bei dem Herbstmissionsfest, das hieß, let's go. Und ich möchte über den Elia am Horeb sprechen heute. Der Horeb, der Sinai oder der Gottesberg, so wie er in der Bibel auch genannt wird. Und zu dem Thema Let's Go Teil 2 sprechen. Und zwar, warum du den Weg zu deinem inneren Horeb brauchst. Ich hoffe, das klingt schon mal ein bisschen interessant, was der innere Horeb ist. Ne? Das werden wir in den nächsten 26 Minuten klären. Wir schauen dazu in die Bibel und schauen den Text an, der durchaus bekannt ist, vielleicht aus 1. Könige 19, und wir machen das heute abschnittsweise. Wir lesen mal die ersten 5 Verse aus Gottes gutem Wort. Und dort heißt es, Ahab erzählte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Baals Propheten mit dem Schwert getötet hatte. Klammer auf, das waren 450 Stück, Klammer zu. 450 Menschen umgebracht. Dann, daraufhin schickte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen auch mich töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, wie du es mit ihnen gemacht hast. Da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba in Juda, dort ließ er seinen Diener zurück. Er aber ging allein eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort war und der dort stand und wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr, sagte er. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Dann legte er sich hin und schlief unter dem Strauch ein. Geschichte ist noch nicht zu Ende, aber wir machen mal hier einen kleinen Break. Ein Häuflein Elend unterm Ginsterstrauch. Weiß nicht, ob er so aussah, aber KI hat es mal so generiert. Die horrible Erfahrung des Propheten Elia, die beginnt mit einer handfesten Krise. Und die Symptome kennen wahrscheinlich viele von uns. Da ist also dieser Prophet, also Mann Gottes, Sprachrohr Gottes, der noch ein Kapitel vorher in der Bibel auf dem Karmel dasteht, mutig, kühn, ne? Und es erlebt, dass Gott Feuer vom Himmel schickt. Er stellt sich Freund und Feind entgegen. Er bringt die 450 Baalspriester um. Voller Mut entlarvt er den Götzendienst. So geht's nicht, ihr Lieben. Und dann macht er die Erfahrung der Angst. Und dann gibt es nur noch eins, auf und davon, weg. Alles zurücklassen. Es ist wie wenn so ein Knopf da ist und eben irgendwie alles nur noch auf Panik. Schwer vorstellbar, oder? Einerseits doch mutig und kühn, ein Wunder erlebt und jetzt auf einmal, klein wie eine Maus, nur noch weg und er läuft. Und dann legt er sich und ein Ginsterstrauch. Er traut nicht mal mehr seinem eigenen Diener. Der muss auch noch weg. Irgendwie so von Angst gepackt, von Angst gefesselt. Und dann liegt er da an einem Ginsterstrauch. Und es ist mehr als nur so ein schattiges Plätzchen. Im Hebräischen heißt das Wort für diesen Ginsterstrauch Rotem. Und das ist wirklich auch ein Bild für was Ausgebranntes. Interessant, dass es sich da niederlässt. Aus diesem Holz machte man Kohlen, die noch lange nachglühten. Interessant, da liegt er jetzt hier, dieses Häuflein Elend, am Ort des Verbrannten sozusagen, wenn man will. Kraftlos, mutlos. Spannend ist es wahrzunehmen, dass selbst solche Glaubenshelden wie ein Elia an seine Grenzen kommt. Also wer selbst mal irgendwie eine kräftemäßige Grenzerfahrung macht, welcome in the club. Es ist nichts Tragisches, nichts Schlimmes, nichts Verwerfliches, das gehört durchaus auch mal dazu. Selbst in Elia als Mann Gottes hat es erwischt. Und nochmal, ich vermute mal, wir alle kennen das aus unserem eigenen Leben, vielleicht nicht so extrem wie bei Elia, aber überleg doch mal im Bekanntenkreis, Familienkreis, Arbeitskreis, wie viele Menschen, und jetzt kann man auch alle möglichen Wörter einsetzen von Erschöpfungsdepression und so weiter, davon betroffen sind. Und es ist wirklich in der Tat nicht so viel, also nicht wenige. Und wir kennen das doch auch nach Zeiten der Anstrengung, nach Zeiten von großem Einsatz, Engagement und Kampf, dass es dann schnell gehen kann, dass es tiefe Tal kommt. Nach den hohen Höhenflügen, irgendein Camp, irgendeine Freizeit, irgendwas Tolles und das emotionale Tal, das physische Tal, was immer es auch sein mag. Und wir sehen diesen Elia jetzt auch als jemand, der sich vergleicht und sagt, ich bin ja nicht besser als meine Väter. Auch das Vergleichen sorgt manchmal noch dafür, dass es eins obendrauf setzt. Und dann liegt er da, er kann und er will nicht mehr. Sollten wir mal an der Stelle vielleicht auch die Frage stellen, woher kommt eigentlich die Erschöpfung? Das ist ja immer auch mal eine berechtigte Frage, die kommt ja nicht von heute auf morgen. Ich glaube, fromme Menschen, also die so ganz bewusst mit Jesus leben oder die so all in gehen wollen und sagen, Mensch, alles für den Herrn, die haben manchmal auch eine Tendenz, dass sie sich in Kämpfe verwickeln, die vielleicht gar nicht ihre Kämpfe sind. Und dass man Dinge tut, die man vielleicht gar nicht tun sollte. Ich bin mal so kühn und behaupte, hatte Elia einen Auftrag, die 450 Propheten zu töten? Da steht nichts in der Bibel, dass er das tun soll. aber er ist ja ein Eiferer für den Herrn und hat vielleicht was getan, was der Herr so gar nicht von ihm wollte. Ich habe mal den spannenden Spruch gehört, wo einer gesagt hat, liefer Jesus keine Sandwiches, die er nicht bestellt hat. Also wir meinen vielleicht, das ist doch für den Herrn, das muss doch sein und ich bin doch richtig und ja, ja, ja. Und vielleicht sagt der Herr, nö, musst du gar nicht tun, das ist vielleicht gut und recht, aber muss nicht sein. Von daher mal zu überlegen, muss das sein. Aber Elia, er macht auf der Talsohle seines Lebens das einzig Richtige. Was tut er? Er betet. Dora Rappert hat mal gesagt, mach aus allem ein Gebet. Und das gilt auch dir und mir, ob wir jetzt um den Ginsterstrauch liegen oder nicht. Kommen wir zum nächsten. Wenn Beten ehrlich macht. Also Elia, er betet. Sein Gebet ist nicht sonderlich lange, auch nicht besonders poetisch, nicht sonderlich schön, aber es ist ehrlich. Ehrlich. Und er sagt mit wenigen Worten das, wie es ihm wirklich geht, was in seinem Herzen ist. Ich sage es mal mit meinen Worten, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich habe keinen Bock. Nimm mich weg, nimm meine Seele weg, Lebensmüde. Aber wer vor Gott ehrlich wird, wird es irgendwann mal auch vor sich selbst. Und das ist schon ein ganz interessanter Schlüssel. Er sagt auch, ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Das lässt ja schon ein bisschen was erkennen davon, dass er doch denkt, ich bin vielleicht doch ein bisschen, sollte ein bisschen besser sein als die, die vor mir waren. Ein bisschen geistlicher oder ein bisschen mehr erfolgreicher. Und da merkt man auch, dieses Vergleichen bringt eben nicht viel. Man könnte das auch Hochmut nennen. Und wir wissen ja auch, was mit dem Hochmut passiert, denn der Hochmut kommt vor dem Fall. Also er stellt sich jetzt auf einmal selbst radikal in Frage in diesem Moment unterm Ginsterstrauch. Und dieses Gebet öffnet den Weg zur Selbsterkenntnis. Also der Selbsterkenntnis, könnte man sagen, ist der erste Schritt zur Besserung. Elia ist da übrigens nicht allein. Die ganze Bibel kann man mal durchschauen. Da gibt es einen Mose, der radikal ehrlich vor Gott wird. Ein Hiob, wenn man das mal liest, was der alles vor Gott sagt und ausschüttet. Ein Jeremia, manche Psalmen. Selbst Jesus im Garten Gethsemane. Radikal ehrlich im Gebet. Ehrlichkeit, Gott hört es. Und Ehrlichkeit ehrt Gott. Ich glaube, Gott hat mehr Freude daran, wenn wir ehrlich das ausdrücken und sagen, wie es uns geht, wie wenn wir irgendwie meinen, wir müssten irgendwelche Worte sprechen, die sich vielleicht gut anhören, aber die nichts mit uns im Herz zu tun haben. Gott freut sich, wenn wir ehrlich vor ihm werden, vielleicht so wie Martin Luther, ich habe da mal geguckt, der sagte, Herr, ich wollte gern heute ein guter Mensch sein, aber ich bin wieder ich selbst geworden, hilf mir morgen besser zu werden. Das ist ehrlich vor Gott. Oder ein Junge, lieber Gott, bitte pass auf meine kleine Schwester auf, dass sie nicht alle meine Spielsachen kaputt macht. Das ist irgendwie was Kindliches und trotzdem ehrlich. Und Ehrlichkeit, das dürfen wir wirklich im Gebet leben. Gebet darf ein Ort radikaler Ehrlichkeit sein. Herr, ich kann nicht mehr. Das sagt Elia in dieser schwierigen Situation. Und es ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen von Vertrauen, weil wir es Gott so sagen, weil es er ist, der uns hört, der hilft. Selbsterkenntnis liegt also eine große Chance. Sie befreit vielleicht von dem falschen Ehrgeiz, sie befreit vor Hochmut. Und Gott, er braucht keine perfekten Helden. Keine perfekten Helden, sondern Menschen, die in ihrer Schwachheit seine Kraft erfahren. Kommen wir mal zur Geschichte zurück. Ich staune, wie Gott diesen ausgebrannten Elia, ne? Unterm Ginsterstrauch, völlig fertig, wer anfängt denn wieder aufzupäppeln, was er macht. Wir lesen dann auch gleich mal weiter, wenn Gott mit Grundbedürfnissen versorgt. Es ist also so, Elia ist dort in der Wüste und er schenkt ihm etwas ganz Einfaches und was ganz Grundlegendes. Dass sich die Augen mal ein bisschen ausruhen dürfen, ne? Schlaf, interessant, ne? Es kommt keine Bibelarbeit, keine Therapie, erstens, zweitens, drittens, sondern hey, schlafe, schlaf dich aus, ruh dich aus, köstlich. Ich liebe das, wie Gott auch so ganz menschlich hier uns zeigt und wie er auch uns ernst nimmt mit unserer Geschöpflichkeit, mit unserem Körper. Und der Schlaf, ich habe extra nochmal recherchiert, das weiß auch die Wissenschaft, ist der beste Arzt. Ja? Also gut schlafen ist schon mal was wert. Also nachdem Elia sozusagen geschlafen hat, kommt der Engel des Herrn und sagt zu ihm, Elia, steh auf und iss. Und dann, ich habe es hier rot markiert im Text, dann liegen vor ihm Brot und Wasser, einfach schlicht, aber es ist genug. Er isst, er trinkt und dann darf er Runde 2 schlafen. Köstlich, ne? Runde 2 wird geschlafen. Nochmal, Gott kümmert sich um die Grundbedürfnisse. Es heißt mal, ein bisschen sperrig, Leibsorge ist Teil der Seelsorge. Ne? Also wer sich auch ums Innere irgendwie kümmern will, sollte auch immer ein bisschen gucken, wie es um den Körper steht. Und nochmal, Gott ist nicht jemand, der übermenschliche Kraftakte von uns erwartet oder geistliche Klimmzüge oder so etwas, sondern auch unsere körperlichen Bedürfnisse kennt und darum weiß. Und deswegen das zweite Mal, schlaf mal nochmal und iss. Und das gibt dem Elia Kraft und neuen Mut aufzubrechen, denn er hat einen weiten Weg vor sich. Ich habe mal recherchiert, das waren etwa 180 Kilometer zum Berg Horeb, um den es ja heute geht. Also musste dann schon ein bisschen was essen und er war gestärkt dadurch. Die körperliche Batterie war wieder aufgeladen und ich möchte mal gleich einen Übertrag wagen und sagen, so wie der Herr sich um Elia gekümmert hat, um seine körperlichen Bedürfnisse und Grundbedürfnisse, so kümmert er sich auch im übertragenen Sinne um unsere geistlichen Bedürfnisse. Und zwar wissen wir von Jesus, dass er das Brot des Lebens ist und das lebendige Wasser. Und er stillt nicht nur unseren Hunger des Leibes, sondern eben auch das Bedürfnis unserer Seele, die Sehnsucht unserer Seele. Er nährt uns mit seinen Worten, erfrischt uns mit seiner Liebe und gibt uns Kraft weiterzugehen, auch dann, wenn wir meinen, am Ende zu sein. Das ist jetzt mal schon die übertragene Auslegung von Brot und Wasser hier an dieser Stelle. Und dann 40 Tage macht er sich auf den Weg, Elia. Auf dem Weg, let's go, zum Horeb. Eine Wüstenwanderung. Und was ist jetzt dieser Horeb? Sicher war das Ganze kein Spaziergang, vielleicht eine Pilgerfahrt oder eine Pilgerwanderung. Es ist eine Bewegung hin zu Gott, zum Horeb. Wenn der Horeb in dir Gestalt gewinnt. Elia ist also mal versorgt von Gott, er ist geführt. Und wie dieser Weg jetzt auch sozusagen für Elia ein Bild ist oder ein geistliches Bild, so ist es immer wieder auch wichtig zu sehen in der Bibel, wenn Menschen auf dem Weg sind, dann ist es nicht nur irgendwie, sie laufen von A nach B, sondern da ist irgendwie auch ein innerer Weg damit gemeint. Irgendwie, da tut sich auch was. Es ist ein Stück weit vielleicht auch ein Weg nach innen. Und wir lieben es ja eher als Menschen, dass wir uns im Außen verlieren. Außen im Sinne im Machen, im Tun, im für andere. Und wir vernachlässigen vielleicht den Weg nach innen, der auch manchmal sehr, sehr wichtig ist. Manche, die sind nur im Innen, die müssen manchmal ein bisschen raus, habe ich den Eindruck. Aber jetzt hier für Elia ist es besondererweise ein Weg, den ich mal als Weg nach innen beschreiben möchte. Und dann erreicht er diesen Berg, den Horeb. Und Horeb muss man wissen, der Sinai, das war der Ort der Gottesbegegnung. Da hat Gott mit seinem Volk einen Bund geschlossen, da hat Gott sich geoffenbart, da hat Gott sich gezeigt, da hat er ihnen seinen Willen gegeben. Also es ist biblisch für einen Juden, der Berg, das ist, wow, Ort der Gottesbegegnung. Und da wird er jetzt wieder zurückgeführt. Er musste also irgendwie nochmal was lernen, mitbekommen. Ich frage mal uns, was ist denn der Horeb in uns? Gibt es das auch sowas? Durch den Glauben an Jesus und dadurch, dass wir neue Menschen geworden sind, tragen wir in uns die Wohnung Gottes im Geist, so heißt es mal im Epheserbrief. Oder Vater und der Sohn nehmen Wohnung in uns. Also der lebendige Gott macht in uns irgendwie so eine WG. Wir sind das Wohnzimmer Gottes. Wir haben vorhin was gesungen davon, ne? Ist immer spannend, ne? Da ist was in uns. Das Ganze meint jetzt nicht, wir müssten irgendwie mystisch werden oder ständig in uns reinhören und irgendwelche Kontemplationsübungen machen und nur auf der Suche nach uns selbst zu sein. Nein, Wenn es um den inneren Horeb geht, dann ist es das Bild und der Ort, wo Gott spricht und wo Gott redet, und das geschieht durch sein Wort. Und es ist sehr spannend, dass Elia das erleben muss. Ich wiederhole es nochmal, wir entfernen uns gerne im eifrigen Tun, im Außen. Machen, tun, machen, besonders die Schwaben, ne? Ich bin auch gerne ein Macher. Und das Innere vernachlässigen wir gerne. Hans-Peter Reuer hat mal gesagt, unser Einsatz in der Gemeinde und in der Welt können uns so beanspruchen, dass wir für den Herrn, der uns sendet, gar keine Zeit mehr haben. Wir sorgen uns um den reibungslosen Ablauf in Verkündigung, Seelsorge und Organisation. Ich ergänze, Klammer auf, Bazar, Klammer zu. Aber die intime Beziehung zu unserem Herrn Jesus verlieren wir aus den Augen. Der Dienst für Christus wird oft unbemerkt zum Ersatz für die Christusbeziehung. Und da ist schon ein bisschen was dran, ne? Und ich habe auch festgestellt, im Sommer habe ich mir mit meiner lieben Frau mal 2, 3 stille Tage gegönnt. Also stille Tage, nicht nur Urlaub im Sinne, sondern stille Tage. Sohn ist abgegeben worden bei Oma und Opa, das war wunderbar. Und da habe ich festgestellt, es tut wirklich mal gut, still zu sein vor Gott und wirklich Bibel lesen und mal alles ausblenden, was da so da ist an Stimmen. Und dann schreibe ich mir gerne Dinge auf, die ich so erlebe oder welche Fragen es gibt und welche Menschen mir begegnet sind, welche Bibelverse mir wichtig geworden sind. Und ich habe auf einmal gemerkt, wie wichtig und wie gut es ist und tut, sich wirklich auf den Weg zu machen, mal auf diesen, nach diesem inneren Horeb. Und wie das ganz neu sortiert, wie das ganz neu auch Kraft freisetzt, wie das auch einen Fokus gibt, sich wieder aufs Wesentliche zu konzentrieren, um dann aber auch wieder nach außen gehen zu können. Und ich glaube, das brauchen wir so sehr, auch für unser Leben. Ich hoffe, ihr spürt, mir geht es nicht darum zu sagen, mach mal langsam Gang rausnehmen und chill dich zu Tode. Um das geht es nicht. Bei allem Einsatz, bei allem Engagement für den Herrn, let's go, brauchen wir aber auch das Let's go nach innen. Der Weg zum inneren Horeb, ich sage es nochmal, keine mystische Flucht, aber auch keine Meditation, wo ich und es selbst im Mittelpunkt steht, sondern es geht um den Lebendigen, um Christus. Auf ihn wollen wir uns fokussieren. Ein paar Fragen zum Nachdenken, auch für die nächste Woche oder für heute noch. Wo in meinem Leben brauche ich Ruhe und Sammlung, beziehungsweise Erneuerung und Korrektur, so wie der Elia? Und was trägt dazu bei, dass ich den Kontakt zum inneren Horeb verliere? Irgendwelche Ablenkungen? Wie kann es mir gelingen, den Weg zum inneren Horeb zu gehen? Und wir sind ja zum Ende des Jahres oder am Ende des Jahres schon angekommen. Und ich will mal einen ganz konkreten Tipp geben. Neues Jahr, neues Glück, neuer Kalender. Ich würde doch mal sagen, Mensch, alles, was dir im Leben wichtig ist, planst du. Der Urlaub ist bestimmt vielleicht schon geplant, oder? Für nächstes Jahr? Noch nicht? Okay, was ist mit euch los? Nein, gut. Spaß, Spaß. Was wichtig ist, wird geplant. Hochzeit, Jubiläum, Zahnarzttermine, egal. Was wichtig ist, wird geplant und es bildet sich irgendwo ab. Wie wäre es mal im nächsten Jahr, einen Tag mal einzuplanen, nur für Gott? Also ich mache mal einen stillen Tag, einfach mal als Idee. Und natürlich täglich, schön, wenn man auch den Horeb hat vor Gott, mit Gott, aber mal zu sagen, hey, ich gönne mir das, ganz bewusst mal sowas zu machen. Ich habe das auch erst installiert vor ein paar Jahren in meinem Leben und merke, wie gut und wertvoll das ist. Und da gibt es auch in der Tat ganz viele wertvolle Möglichkeiten und Angebote. Wenn man merkt, irgendwie, was soll ich den ganzen Tag mit mir allein, das wird ja eher schwierig. Und das ist übrigens auch spannend. Ich kenne viele Menschen, die laufen vor der Stille weg, weil sie Angst davor haben, was kommt denn da alles hoch? Was höre ich da vielleicht mal irgendwie? Und die sind so beschäftigt und so aktiv, weil sie wirklich vor sich selbst weglaufen. Und das kann doch mal heilsam sein und gut sein. Der Elia hat es gebraucht. Wir lesen weiter, wie es im Text weitergeht. Dort, Elia, fand er eine Höhle, in der er die Nacht verbrachte. Doch der Herr sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Spannend, ne? Wie der Herr manchmal umgeht mit seinen Leuten. Ne? Was machst du denn hier? Elia antwortete, ich habe dem Herrn Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient, denn die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten getötet. Ich bin allein übrig geblieben und jetzt wollen sie auch mich umbringen. Schallplatte, ne? Wiederholt sich hier, oder? allergleiche Antwort, die er vorher schon gegeben hat. Jetzt ist er doch 40 Tage schon marschiert und gewandert, hat sich noch nicht wirklich viel bei ihm getan und verändert. Aber wenn Gott Fragen stellt, hier passiert was Wunderbares. Schon in der allerersten Nacht, wo er an dem Horeb ankommt, kann er die Stimme des Herrn wieder hören. Vorher ist nichts berichtet, dass er da irgendwie dem Herrn, ne? Er kriegt da Leibsorge, ne? Kriegt ein schönes Brot, ein bisschen Wasser. Und jetzt hört er den Herrn wieder am Horeb. Wunderbar. Aber dann die Frage, was machst du hier? Gott ist wie ein genialer Seelsorger, der jetzt hier mit der Frage den Elia so richtig aus der Reserve lockt, um eben sein Innerstes nochmal zu offenbaren. Was ist da drin? Und Elia lässt all die Gefühle nochmal so richtig raus. Nach wie vor fühlt er sich ausgebrannt, erschöpft, fühlt sich allein, überfordert. Und diese Worte, sie spiegeln was von Angst, Verzagtheit, bisschen Selbstmitleid und vor allem auch Selbstüberschätzung. Da hat sich nicht viel verändert. Er fühlt sich nach wie vor auf verlorenen Posten, allein übrig geblieben. Und das mag für Mitarbeitende im Reich Gottes wirklich eine ganz große Not sein, wenn man den Eindruck hat, ich bin allein übrig geblieben, ich bin so ein Einzelkämpfer und so weiter und so fort. Aber der Herr geht weiter mit ihm. Im nächsten Schritt merken wir, wie er ihn wieder aufbaut. Ich lese weiter Verse 11 bis 13. Da sprach der Herr zu ihm, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn, denn der Herr wird vorübergehen. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Feuer. Da passt was nicht, ne? Und danach, dem Feuer, ertönte ein leises Säuseln. Als Elia es hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht, ging nach draußen und stellte sich in den Eingang der Höhle. Krasse Aktion. Wenn Gott abseits der vertrauten Muster kommt. Jetzt passiert im Leben des Elia etwas, was wir als ein mega großes Geschenk beschreiben können. Er erlebt die Erscheinung seines Gottes, des lebendigen Gottes. Gott ist ja immer da, ist auch heute da. Wo zwei, drei zusammen sind, ist er da. Ob wir es jetzt spüren oder nicht, er ist da, Punkt. So Gottes Wort, seine Verheißung. Aber es gibt Momente im Leben, wo Gott auch nochmal ganz besonders sich zeigt, übernatürlich, wo er die Unsichtbarkeit durchbricht und hineinkommt, für alle Sinne wahrnehmbar und sich zeigt. Und hier tut er es im Leben von Elia mit den drei Phänomenen. Was war es? Sturm, Erdbeben und Feuer. Gewaltige Dinger. Ne? Und das hatte der Elia bis jetzt immer erlebt. Wenn er Gott erlebt hat, dann Feuer vom Himmel, gewaltig, jawohl. Wenn Gott reinschlägt, dann so richtig. Interessanterweise will Gott ihm hier zeigen, guck mal, Feuer, der Herr war nicht drin. Erdbeben, In den Dingen, die Elia erlebt hat, war auf einmal Gott nicht mehr zu hören, nicht zu erleben. Aber wo war er zu finden? Im, wie heißt es hier, sanften Säuseln. Martin Bube übersetzt im schwebenden Schweigen. Was ist ein schwebendes Schweigen? Nennen wir es mal einfach geheimnisvoll. Da kommt Gott hinein in seine Welt auf eine Art und Weise, die der Elia so noch nicht gekannt hat. Und er wird dadurch überrascht. Gott ist nicht so, wie es gewohnt war. Er kommt vollkommen neu daher. Und das hat etwas Behutsames, auch eine ganz persönliche Erfahrung, die hier der Elia macht. Ich will gar nicht jetzt so viel darauf eingehen, wie Gott uns heute alles begegnen kann. Er hat Mittel und Wege genug, sich in unserem Leben breit zu machen. Natürlich ist es sein Wort in erster Linie, aber es gibt viele Dinge auch des Alltags, wo wir merken, da ist er jetzt am Wirken, da ist er da, da spricht er und wunderbar. Zum Nachdenken, geistliche Erneuerung, das, was wir letztlich ja immer wieder brauchen. Heilung oder nennen wir es mal innere Transformation. Beginnen immer mit einer neuen Begegnung mit Gott. Also, wenn du den Eindruck hast im Glauben, du bist irgendwie in der Sackgasse oder irgendwie tut sich nichts, du stehst vor der Wand, irgendwie alles. Es braucht immer wieder neu die Begegnung mit Gott, auf seine Art und Weise. Und vielleicht schenkt dir der Herr das Erdbeben oder Feuer vom Himmel oder dieses schwebende säuseln, egal wie. Der Herr zeigt sich nicht in den gewohnten Mustern. Vielleicht müssen wir mal darüber nachdenken, dass Gott vielleicht auch neue Wege mit uns gehen will und kann. Dass er abseits von diesen bekannten Mustern kommt. Oft geschieht es natürlich in Krisen, so wie bei Elia. Wir suchen ihn ja oft in bestimmten Dingen, die wir kennen, bestimmte Lieder, ne? Bestimmte Bücher, bestimmte Orte, bestimmte Veranstaltungen. Aber es kann mal sein, vielleicht ist der Herr da nicht da drin. Und er kommt zu dir auf einem ganz anderen, neuen Weg. Wenn die Begegnung, und das ist das Letzte, mit Gott für Erneuerung sorgt. Jetzt kommt Gott rein ins Leben von Elia und die Reaktion, er gerät nicht in Verzückung. Da können wir jetzt ja meinen, endlich, jetzt ist der Groschen gefallen und jetzt, Worship, Hände hoch, tanzen. Würde man jetzt so erwarten, ne? So eine Gottesbegegnung, das muss doch was auslösen auf der Emotionsebene. Gar nicht. Spannend. Also vielmehr spricht das Wort des Herrn zu ihm. Plötzlich ist alles anders und Gott gibt ihm nochmal was ganz Neues jetzt mit. Und zwar, er soll seinen Nachfolger berufen. Also er kriegt einen Auftrag. Vielleicht musste Elia nochmal lernen, bisher ging alles in seinem Leben stark um ihn selbst, um irgendwie, es war immer seine Auftritte, sein machtvolles Verkündigen, machtvolle Zeichenhandlungen, also der war ein Monsterprophet. Aber irgendwie schlummert vielleicht in ihm so eine gewisse Selbstbezogenheit, vielleicht auch eine Fehlhaltung, die ihn fast an den Rand des Ruins gebracht hat. Und jetzt muss Gott es korrigieren und sagen, Mensch, da gibt es durchaus noch ein paar andere. Und er muss seinen Nachfolger bestimmen. Und er will ihm sagen, Mensch, Elia, du musst nicht unbedingt ein geistlicher Supermann sein, sondern Gott stutzt ihn auf ein gewisses Normalmaß zurück. Denn das Reich Gottes ist keine Sache der Einzelkämpfer, sondern es ist ein Netzwerk von Menschen mit unterschiedlichen Berufungen, die einander ergänzen und gemeinsam am Werk des Herrn sind. Das sind wir auch als Gemeinde. Jeder bringt sich ein mit seinen Gaben. Und Gott offenbart ihm, und ich nenne das mal so mit einem gewissen Augenzwinkern, eine ganz andere neue Realität. Elia denkt, ich bin allein übrig geblieben. Ach, ich arme Socke. Und Gott sagt, mein Lieber, nee, so sieht es nicht aus. Übrigens, mein lieber Elia, von wegen letztes Bollwerk, ich habe noch 7000 andere Leute, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal. Das ist ein bisschen Humor Gottes, ne? Man denkt, ich bin allein, ne? Und Gott sieht durchaus noch mal mehr. Nein, wir sind es nie, auf verlorenen Posten im Reich Gottes zumindest nicht. Und so kehrt er zurück, Elia, als ein Verwandelter, als ein Erneuerter, als ein geheilter Mensch. Deswegen zum Schluss, let's go. Warum du den Weg zu deinem inneren Horeb brauchst. Und genau deshalb, und ich möchte es gerne nochmal zusammenfassen, weil ich mich im Außen viel zu schnell verliere und auch verausgabe. Weil mir auf dem Weg nach innen Gott neu begegnen will und weil die Begegnung mit Gott mich erneuert, heilt, fokussiert, vergewissert, korrigiert und stärkt. Und nochmal, der innere Horeb ist der Ort, an dem Gott uns begegnen will. Dir persönlich immer wieder aufs Neue, mit seinen Worten, durch seinen Geist. Es ist letztlich der Ort, an dem Jesus steht und uns einlädt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Da dürft ihr durchschnaufen. Und wie froh und dankbar können wir sein für diesen Ort, diesen Horeb in uns. Wir brauchen ihn persönlich, du und ich. Wir brauchen ihn als Familien, wir brauchen ihn als Gemeinden. Wir brauchen ihn aber auch als Liebenzeller Mission. Heute und morgen lass dich deswegen zu ihm führen und deswegen sage ich nochmal richtig, let's go. Wir beten. Guter Herr Jesus, danke, dass du auf besondere Art und Weise wirklich den Weg mit uns allen gehst, so wie du mit dem Elia diesen wirklich besonderen Weg gegangen bist, er in der Krise war, kraftlos, erschöpft, mutlos, keine Perspektive gesehen hat, am liebsten sterben wollte. Und ich danke dir, dass du auf deine Art und Weise ihm begegnet bist, ihn erstmal gestärkt hast, dass du auch heute die kennst unter uns, die besonders müde sind oder kaputt sind oder schon länger irgendwo eine gewisse Leere verspüren. Ich danke dir, dass wir uns zu dir zurückrufen lassen dürfen, zur Kraftquelle, aber zu dir persönlich, um zu hören. Und wir brauchen das so sehr, immer wieder auch einen klaren Fokus zu kriegen, auch über uns selbst. Du siehst, wie schnell wir uns auch verrennen, wie schnell wir vielleicht auch Dinge wahrnehmen, die gar nicht stimmen und wie wir Stimmen glauben, die gar nicht richtig sind. Ich bitte dich immer wieder sehr und neu für uns alle, offenbar du dich in uns. Wir leben von dieser Begegnung mit dir. Erfrisch du uns und stärke du uns. Danke für deine Freundlichkeit an diesem Morgen, die Einladung zu kommen, auch jetzt in diesem Moment. Und dass du uns diese Stille auch gibst und schenkst. Und dass du auch hörst, was wir dir jetzt noch so sagen.